Es gibt nicht so eine Gemeindevielfalt wie das hier. Mal ein bisschen langsam damit, so Worte wie Erweckung und sowas in den Mund zu nehmen, weil das immer so große Worte sind und dann man leicht enttäuscht wird. Aber ich hatte schon echt mehrfach mir das Gefühl, dass Gott im Osten nochmal was ganz Deutliches machen wird, was ganz Besonderes. Und dass es vielleicht sogar sein wird, dass Leute irgendwie aus dem Westen mal rübergehen, um da zu gucken, was Gott da macht. Und ich würde es dem Osten auch echt total wünschen, irgendwie, wenn Jesus da so die ganzen Jahre der DDR nochmal richtig aufholen würde und ein ganz neues geistiges Fundament legen würde und Menschen da auf eine ganz tiefe Weise berühren würde, würde mich das extrem freuen. Und ich hoffe, dass wir das miterleben werden, dass es nicht erst in weiter Zukunft ist, sondern dass wir noch was davon mitbekommen, wie das Gott da rockt. Denn wenn Gott da richtig am Start ist, dann wird das garantiert auch hier rüber schwappen zu uns. Und dann kann es nicht sein, wie das nur der eine Teil unseres Landes gesegnet ist und der andere nicht. Und deswegen glaube ich, dass wir auch davon profitieren werden, wenn der Herr da richtig am Start ist. Ja, ich habe mir einen Zusammenhang, die wahrscheinlich nahe liegt, wobei ich sie mir komischerweise erst gestellt habe, als wir wieder zu Hause waren und ich dann über das Wochenende gebetet habe und Jesus gefragt habe, was ich hier predigen soll. Und zwar habe ich mir so die Frage gestellt, wenn man hin und wieder mal in einer Gemeinde als Prediger ist, so sagen wir mal alle 2 Jahre ist das ungefähr, dass Alex und ich im Osten sind und die meisten Gemeinden sehen wir dann halt alle 2 Jahre so. Was wäre dann das, was man unbedingt da sagen möchte? Ne, also was ist das, was wirklich zählt? Was ist das, was wirklich wichtig ist? Wenn du nur eine Stunde hast wie mit jemandem und dann weißt du, die nächsten 2 Jahre sehe ich den nicht mehr. Was ist so das eine, was du gerne da lassen möchtest? Und das ist eine interessante Frage, finde ich. Also ich stelle mir solche Fragen immer gerne, weil wenn man die Antwort darauf hat, bewahrt es einen davor, ein Schwätzer zu sein. Wenn du wirklich weißt, was wichtig ist und du weißt, mir das ist die Botschaft meines Lebens, das ist das, was ich unbedingt rüberbringen möchte, dann wirst du wahrscheinlich nicht viele Worte machen und auf irgendwelche Randthemen zu sprechen kommen. Dann wirst du keine Zeit mehr haben, dich selbst darzustellen und die tollsten Geschichten über dich zu erzählen, sondern dann wirst du wahrscheinlich echt nah am Thema bleiben und eben das rüberbringen, was du meinst, was wirklich echt zählt. Und letzten Endes ist das so eine Spielart von Fragen, die man immer mal wieder gestellt kriegt. So ein ganzer Klassiker ist ja zum Beispiel, wenn du wüsstest, übermorgen stirbst du, was würdest du dann morgen machen? Und die schlechteste Antwort wäre, ja, ich würde noch einmal irgendwie in die Sauna gehen oder Steak essen oder keine Ahnung was. Ich hoffe, dass die Antworten dann deutlich anders ausfallen würde. Und der Clou ist natürlich dann daran, wenn du das hast, wenn du weißt, was du an deinem letzten Tag machen würdest, dann warum lebst du nicht so, dass du immer das machst, was du wirklich wichtig findest? Und ich finde das echt eine sehr, sehr gute Frage, sich das manchmal zu stellen, auch wenn das ganz schön kitschig ist. Gibt noch eine andere Spielart davon, das wird in der Welt total gerne gespielt, ist nämlich so die Frage nach den letzten Worten. Was ist das Letzte, was jemand sagt, bevor er diese Welt verlässt? So das, was er als Erbe dalässt für seine Nachkommen, das, was er unbedingt mir noch einmal sagen möchte. Und das interessiert Leute scheinbar sehr. Also es gibt tatsächlich Bücher darüber, die nichts anderes enthalten als so die letzten Worte von irgendwelchen Prominenten. Und manche davon sind auch ziemlich sinnvoll, die scheinen sich wirklich Gedanken darüber gemacht zu haben. Und manche davon sind kompletter Blödsinn. Ich habe heute dann nochmal im Internet nachgeguckt und war auch überrascht, wie viel es da gibt. Zum Beispiel hat Humphrey Bogart, kennt ihr den noch? Das war ein amerikanischer Schauspieler. Und seine letzten Worte waren so ungefähr, ich hätte nicht aufhören sollen, Martini zu trinken und dafür anfangen sollen, Scotch zu trinken. Ich so, wow, das ist eine echte Lebensweisheit, die mich auch extrem gesegnet hat. Und ich weiß, wenn ich trinke keinen Martini, aber ich würde auf jeden Fall nicht den Martini gegen Scotch tauschen, wenn mir jemand was anbietet. Also das habe ich jetzt ein für alle Male daraus gelernt. Oder Emily Dickinson, eine amerikanische Poetin, von der ich eine ganze Menge Gedichte gelesen habe, hat gesagt, der Nebel steigt, ich sollte reingehen. Also auch nicht so wirklich gehaltvolle letzte Worte, aber sowas scheint auch, passt ja auch vorzukommen. Naja, und wie ich so darüber nachdachte, so über letzte Worte und dieses, was würde ich machen an meinem letzten Tag, ist dann ja irgendwann auch so der Prediger in mir aufgestanden und ich habe mir zum ersten Mal Gedanken darüber gemacht oder ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass Jesus die Möglichkeit hatte, 2-mal letzte Worte zu sprechen. Und das ist ziemlich selten. Das hat man in der Regel nicht. Also normalerweise stirbt man nur einmal und hat deswegen nur einmal die Möglichkeit, etwas zu sagen. Aber Jesus hatte ja tatsächlich zweimal die Möglichkeit. Das eine Mal am Kreuz, das ist super bekannt und da hört man immer an Ostern Predigten drüber. Das passt auch, weil wir ja dann Ostern auch die Kreuzigung feiern und die Auferstehung dann am Ostersonntag. Habe ich mir jetzt mal sagen lassen, wusste ich gar nicht so. Und das sind so die Sachen, wo man dann immer wieder Predigten drüber hört. Also man weiß nicht genau, was die letzten Worte Jesu waren, aber es gibt so ein paar Sachen, die in die engere Auswahl kommen und es ist schwer davon, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes herauszufiltern, was jetzt wirklich das allerletzte gewesen ist. Aber dieses Mal, wo er am Kreuz gehangen hat, meine ich mir, dass so seine letzten Worte relativ typisch waren für jemand, der gerade stirbt. Da war eine Menge Verzweiflung drin, in diesem mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als dieser schreckliche Moment war, wo Gott selber sich von Jesus abgewendet hat und er zum ersten Mal in seinem Leben völlig Gott verlassen und in totaler Gottesferne da gehangen hat. Und es ist, glaube ich, ein Gefühl, das viele Leute kennen, so wenn es dem Ende zugeht. Sicherlich nicht so intensiv wie Jesus, aber das wäre schon mal etwas recht Typisches. Und das Berühmteste, was er gesagt hat, und ich schätze auch so, das ist jedenfalls mein persönlicher Favorit, dass es wirklich das allerletzte ist, was Jesus gesagt hat, war dann dieses: Es ist vollbracht. Endlich ist es alles erledigt. Ich habe mein Leben hingelegt. Ich habe alles getan, was Gott, der Vater, mir gesagt hat. Ich habe alles gegeben, was ich geben sollte. Habe alles gesagt, was ich sprechen sollte. Und jetzt ist es endlich vollbracht. So die letzte Tat ist getan in meinem Leben. Jetzt lasse ich mein Leben für die Welt. Und dann ist es wirklich vorbei. Und ich habe alles getan, was Gott mir gesagt hat. Ich meine, das ist schon abgefahren, das ist schon ziemlich heldisch auch und ich hoffe, dass mir das auch mal gelingt. Also ich würde voll gerne, wenn ich sterbe, dann auch sagen können, ja, ich habe alles gemacht, was Gott mir aufgetragen hat. Ich bin in mein komplettes Potenzial reingekommen, ich habe alles getan, was ich tun sollte, habe alles gesagt, was ich sagen sollte und jetzt bin ich am Ende angekommen und freue mich drauf, jetzt kommt die Herrlichkeit und alles ausgerichtet. Das wäre, meine ich, ein richtig gutes Lebensziel. Wenn man das mal sagen kann, dann hat man es, glaube ich, wirklich geschafft. Aber das waren nicht die allerletzten Worte Jesu. Denn Jesus ist ja nicht tot geblieben, sondern er ist dann auch wieder auferstanden am Ostersonntag. Und bevor ich darüber rede, was dann seine allerletzten Worte hier auf der Erde waren, also wonach dann wirklich gar nichts mehr gekommen ist, was er im Fleisch oder im Körper gepredigt hat, wollte ich euch noch so ein paar Sachen zeigen, die vorher passiert sind. Weil ich selber das bei mir merke, dass ich mit diesen ganzen Bibelgeschichten so vertraut bin, dass sie mir irgendwie nichts mehr sagen. Ich glaube, das ist noch schlimmer, wenn man aus einer christlichen Familie kommt und aufgewachsen ist mit Kinderbibeln und Kindergottesdienst und das Sonntag für Sonntag das Evangelium gehört hat. Sicherlich keine schlechte Sache irgendwie an sich, aber man wird so bekannt mit den Texten, dass man immer am Anfang schon das Ende weiß und dass man gar nicht mehr so die Möglichkeit hat, da so ein bisschen tiefer zu graben, sondern dass man halt einfach dann nur noch sagt, so ja, das hat Jesus gesagt, das steht im Matthäus-Evangelium, aber irgendwie erreicht es unser Herz nicht mehr. Und ich persönlich finde das ganz schrecklich. Ich hasse das, wie wenn ich Bibel lese und es mich nicht mehr erreicht. Also ich mag das überhaupt nicht, wenn ich irgendwas lese, was Jesus gesagt hat. Und es ist halt genau das Gleiche wie vor 5 Jahren, als ich schon mal gelesen habe. Und ich habe schon x Predigten drüber gehört. Und mir fallen ganz viele Lieder ein, wo jetzt gerade so diese Bibelstelle schon verhackstückt worden ist. Und ich habe das so oft irgendwie gesungen und gebetet und alles, dass es mich einfach nicht mehr erreicht. Das finde ich ganz, ganz blöd. Und deswegen würde ich euch gerne so ein bisschen Hintergrund mal geben, wie das für die Jünger gewesen sein muss, als Jesus seine allerletzten Worte gesprochen hat. Denn ich glaube, dass es ein total bedeutungsvoller Moment für sie gewesen ist und dass es nichts war, was sie jemals wieder vergessen konnten, sondern dass es ihr Leben in einem hohen Maße geprägt hat und dass es auch unser Leben in hohem Maße prägen würde, wenn wir mal so einen emotionalen Zugang dazu hätten, wie das damals wohl gewesen ist und wie bedeutungsvoll das für Jesu Jünger gewesen sein muss. Also ihr müsst euch vorstellen, wie diese Jünger, und zwar alle 12, sind von Jesus aus einem total normalen Leben gerissen worden. Das waren ganz normale Standardmenschen. Okay, der eine war Terrorist, der war vielleicht nicht ganz so ein normaler Standardmensch. Aber auch der hat das gemacht, was alle Terroristen machen. Und insofern war er dann auch wieder so ganz normal in seiner Berufsgruppe halt. Ich weiß nicht, ob Terroristen Volk oder Berufsgruppe oder was auch immer sind. Aber er hat jedenfalls genau das Gleiche gemacht wie seine anderen Kollegen auch. Naja, und sie leben halt so ihr ganz normales Leben als Fischer und was sie halt gerade so gemacht haben. Und dann auf einmal kommt dieser Jesus in ihr Leben und sie werden alle miteinander berufen und bei allen hat es irgend so ein übernatürliches Element. Bei Nathanael ist es so, irgendwie Jesus kommt auf ihn zu und er hat sofort so ein Wort der Erkenntnis oder eine Prophetie, was auch immer, und sagt so, boah, Nathanael, wenn ich dich sehe, sehe ich einen aufrechten Israelit. Und es geht Nathanael gleich so durchs Herz und er merkt irgendwie, dass da nicht ein normaler Mensch vor ihm steht, sondern dass Gott selber in sein Herz spricht und dass Gott selber sieht, wie er gelebt hat. Und es macht einfach etwas mit ihm. Und so ist es bei jedem der Jünger mehr oder weniger so gewesen, dass Jesus in sein Leben gekommen ist mit etwas Übernatürlichem, Unerklärbarem, etwas, was man nicht alle Tage hat und was auch keiner von seinen Freunden erlebt oder hat oder erzählen könnte und was Gott irgendwie gerade in seiner Situation macht. Und dann sagen sie ja zu dem, was Jesus ihnen anbietet und sagen, okay Meister, wir wollen mit dir durchs Leben ziehen. Und es beginnt eine emotionale Berg- und Talfahrt, die man sich kaum vorstellen kann. Jesus hat Sachen mit ihnen gemacht, die absolut abgefahren sind und die ganz, ganz weit irgendwie jenseits ihres Erlebnishorizontes waren und für die sie auch keine Verwandten oder Bekannten hatten, die irgendetwas Ähnliches erlebt hatten. Das Alte Testament oder jedenfalls so die heftigen Zeiten des Alten Testamentes waren zur Zeit Jesu schon ein paar hundert Jahre vorbei. Das heißt also, diese ganzen Sachen, die wir da hören, irgendwie aus dem AT, ne, wo dann Flüsse gespalten werden und Eisen auf einmal durch Gebet wieder anfängt zu schwimmen und Feuer vom Himmel fällt und all diese ganzen übernatürlichen tollen Sachen passieren, das war schon ewig her. Da konnte sich keiner dran erinnern. Davon hat man in alten Büchern gelesen und es waren ganz sicher eine Menge Leute da, die sich gefragt haben, ob das wirklich passiert ist oder ob das vielleicht alles irgendwelche Legenden waren, weil man nicht mehr erlebt hatte, dass sowas passiert. Und jetzt auf einmal sind sie mit einem Rabbi unterwegs, bei dem alle diese Sachen standardmäßig vorkommen. Und sie erleben genau die Dinge, die sie immer in ihrem Kindergottesdienst gehört haben, von denen sie immer gelesen haben, aber von denen sie niemals erwartet hätten, dass ausgerechnet ihnen das passieren wird. Sie haben einmal gesehen, dass Jesus über Wasser gelaufen ist, oder war es zweimal? Ja, ich glaube einmal. Sie haben zweimal mitbekommen, dass Jesus Brot vermehrt hat oder Essen vermehrt hat, sodass ein ganz kleines bisschen für viele 10.000 Leute gereicht hat. Sie haben regelmäßig erlebt, dass Kranke gesund geworden sind, dass dämonisierte, psychisch kranke Leute heil geworden sind. Sie haben gute Sachen erlebt und schlechte Sachen erlebt. Sie haben erlebt, dass sie aus Dörfern rausgeschmissen worden sind und sie haben erlebt, dass sie in anderen Dörfern in den Himmel emporgehoben worden sind. Sie haben Sachen gesehen, die ihnen keiner erklären konnte und haben die ganze Zeit mit ganz merkwürdigen Vorstellungen gelebt und immer erwartet, dass Jesus eigentlich doch ein anderer ist, als er dann in Wirklichkeit gewesen ist. Haben immer gedacht, dass irgendwann der große Militäreinsatz kommt, der aber nie gekommen ist und sind garantiert ganz schwankende Persönlichkeiten gewesen, die mal irgendwie ganz oben waren und dann wieder ganz unten waren. Und die mal die positivsten Sachen überhaupt erlebt haben und dann wieder verfolgt worden sind und ihre Hoffnungen enttäuscht haben, gesehen haben oder in Situationen gekommen sind, die total gefährlich waren und waren überhaupt nicht vorbereitet darauf. Und ganz echt, wenn ich so die Evangelien lese, ich bin manchmal heilfroh, dass ich nicht dabei gewesen bin. Denn ich bin sicher, ich so als Schisser, der ich manchmal bin, mir wäre das viel zu viel gewesen. Ich hätte das viel zu krass gefunden, auf einmal mit so ein bisschen Essen vor 20.000 Leuten zu stehen und alle gucken mich an und Jesus sagt, okay, und jetzt geh und verteile das an alle Leute. Das hätte mir, glaube ich, überhaupt nicht gefallen. Oder mir hätte es auch gar nicht gefallen, irgendwie mit dem Boot über einen See überzusetzen und schreckliche Fahrt dazu erleben, fast abzusaufen und dann irgendwie am anderen Ende anzukommen. Und das Erste, was mir entgegenkommt, ist so ein Besessener, der schon das ganze Dorf zusammengeschrien hat und vor dem alle Leute Angst haben und der rennt irgendwie geradewegs auf mich zu. Also das hätte ich auch nicht gerne erlebt. Und so sind eigentlich die meisten Geschichten, die Jesus erlebt hat mit seinen Jüngern, waren so heftige Sachen, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass die Jünger immer nur ein leichtes Leben hatten, sondern ich schätze mal irgendwie, dass die manchmal auch ganz schön unten waren und dass das, was sie mit Jesus erlebt haben, die ganze emotionale Bandbreite hatte, die man als Mensch nur haben kann. Und dann passiert quasi mitten in dieser heftigen Zeit das Schlimmste, was ihm überhaupt passieren kann. Und das war ganz bestimmt noch das prägendste Erlebnis von allem, was sie mit Jesus durchgemacht haben. Nämlich Jesus wird verhaftet, verurteilt, gekreuzigt und stirbt. Und obwohl er sie darauf vorbereitet hat, hat keiner seiner Jünger geglaubt, dass dieser Jesus auferstehen würde. Und jetzt stehen sie da und ich meine, das ist ja die Ostergeschichte und Jesus ist tot und sie verleben so die schlimmsten Tage ihres Lebens und ich vermute mal, dass jeder von ihnen sich überlegt hat, okay, ich gehe einfach nach Hause, es wird vielleicht ein bisschen peinlich werden, so die erste Zeit, wenn ich sage, es hat doch nicht so gut geklappt mit Jesus, wahrscheinlich werden meine Eltern sagen, Sohn, das haben wir dir vorher gesagt, hättest du mal lieber deine Berufsausbildung als Fischer weitergemacht, statt auf diesen Messias zu setzen. Aber auch das geht ja vorbei. Und irgendwann ist man wieder ganz normal in seinem Dorf. Und es gibt irgendwann keine Probleme mehr. Und man kann wieder sein ganz normales Leben führen. Und da passiert dann das, was ich für den größten Schock halte in all den 3 Jahren, wo sie mit Jesus unterwegs waren. Nämlich Jesus bleibt nicht tot, sondern kommt wieder. Und auch das Wiederkommen ist total übernatürlich. Auf einmal heißt es da, steht er in ihrer Mitte. Eine Schar von Jüngern, die total verängstigt ist, die Sorge hat, dass jetzt die Juden demnächst bei ihnen vorbeikommen und sie vor den hohen Priester gestellt werden, die Panik davor haben, dass sie jetzt als Nächste irgendwie ans Kreuz kommen oder ins Gefangenenlager oder wohin auch immer und verbarrikadieren sich, verstecken sich vor der Welt und auf einmal irgendwie steht dieser Jesus, der tot gewesen ist vor ihnen, hat noch die Wundmale, hat wirklich Löcher in Händen und Füßen und in der Seite, irgendwie diese Wunde, sieht noch fertig aus, wie körperlich wahrscheinlich von der Kreuzigung und er steht auf einmal irgendwie mitten unter ihnen. Und wenn du dir das mal so vorstellst, dann kann ich mir nicht denken, dass das, was dieser Jesus dann zu sagen hat, in irgendeiner Weise unwichtig wäre. Sondern ich glaube, wenn mein ehemals toter, übernatürlicher Freund vor mir stehen würde und kurz bevor er dann zum Himmel aufgefahren wird, auffährt und Engel dann noch dastehen, wo er vorher gestanden hat, wenn der mir dann noch etwas sagt, so in diesem allerletzten Moment auf Erden, ich bin 100%ig überzeugt davon, dass ich zuhören würde und zwar ganz genau. Und ich bin auch 100%ig davon überzeugt, dass ich das, was er mir sagen würde, in diesem Moment garantiert tun würde und es für mich nichts Wichtigeres mehr gäbe, als diesen letzten Worten zu folgen, die Jesus gesagt hat. Und ich glaube, dass wir manches Mal irgendwie Probleme haben mit der Lehre Jesu, weil wir uns da nicht reinversetzen können. Weil wir es uns nicht vorstellen können, was es bedeutet, irgendwie 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs zu sein, weil wir uns nicht in diese emotionale Berg- und Talfahrt versetzen können und weil wir uns schon gar nicht vorstellen können, wie das ist, einen Freund zu haben, der 3 Tage tot war und dann auf einmal irgendwie mit Löchern in den Händen vor dir steht und dir einen letzten Auftrag gibt. Ich glaube, wenn das mal bei uns passieren würde, echt, wenn wir beten würden und auf einmal steht Jesus irgendwie da vor uns, so wie er vor den Jüngern gestanden hat, und er sagt noch einmal irgendwie seine letzten Worte und gibt uns noch einmal irgendwie das mit auf den Weg, was für ihn absolut wichtig war. Ich glaube, wir würden zuhören und wir würden 100% das machen, was Jesus sagt. Und dieser letzte Auftrag, den er gegeben hat, ist super bekannt. Matthäus redet darüber, Lukas redet darüber und Markus redet darüber. Und es ist dieser große Auftrag, geht hin in alle Welt, macht alle Nationen zu meinen Jüngern, redet mit jedem über das Evangelium, heilt Kranke, weckt Tote auf, geht in übernatürlicher Kraft des Heiligen Geistes, aber bringt diese Botschaft, die ich euch gegeben habe, bringt sie unters Volk. Und ich glaube nicht, dass das bei Jesus irgendwie ein Zufall gewesen ist. Ich glaube nicht, irgendwie, dass er dann kurz darauf im Himmel war und sich gedacht hat, ach Mann, hätte ich doch was anderes gesagt. Sondern ich bin sicher, irgendwie, dass es das war, was ihm wirklich am wichtigsten war, was er sein Leben lang gelebt hat und seinen Jüngern vorgelebt hat und dass es genau das war, von dem er wollte, dass seine Leute das machen. Und das, was er gesagt hat, enthält zwei Dinge, tatsächlich eigentlich wirklich nur zwei. Das eine ist, geht raus und predigt das Evangelium, also bringt die gute Nachricht von Gott rüber. Und das zweite ist, tut es in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn es eins gibt, was ich als wirklich wichtig erachte, dann sind das diese beiden Sachen. Und es ist eigentlich eine Botschaft. Aber es sind diese beiden Dinge, die Jesus uns gegeben hat, nämlich ein Auftrag und ein Geist, in dem es möglich ist, diesen Auftrag auszuführen. Und das Traurige, wo ich echt drüber heulen könnte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die beiden Dinge, um die sich Christen im allermeisten Fällen am wenigsten drehen, genau das ist. Nämlich die Kraft Gottes und das Evangelium. Und dass wir alles Mögliche auf unserer To-Do-Liste haben und es alle möglichen Dinge gibt, die uns total wichtig sind. Aber gerade diesen beiden Dingen, Heiliger Geist und die Botschaft, das sind die Teile, die wir nicht leben. Und es ist egal, irgendwie wo du hinkommst, es ist echt überall so, dass man ganz viele Christen hat, die es noch nie erlebt haben, dass jemand anders durch sie gläubig geworden ist. Oder die es noch nie erlebt haben, dass das Reich Gottes sich durch sie ausgebreitet hat. Die noch nie erlebt haben, dass Gott ein prophetisches Wort durch sie ausgerichtet hat, ein Kranker geheilt worden ist auf ihr Gebet hin oder überhaupt mal was passiert ist auf ihr Gebet hin. Und ich glaube, dass das echt eine ganz, ganz traurige Sache ist. Und eigentlich zeigt, dass unsere Prioritäten sich verschoben haben, weg von diesen letzten Worten Jesu, auf irgendwelche anderen Dinge, die uns wichtig geworden sind, die aber scheinbar nicht so wichtig waren für Jesus, dass er seine Jünger damit beauftragt hat. Und jetzt gibt es bei Lukas eine Besonderheit. Die ist mir auch noch nie aufgefallen. Aber Lukas hat den Missionsbefehl zweimal. Das eine Mal hat er ihn am Ende seines Evangeliums, wo der auferstandene Jesus eben sagt, geht raus. Und das zweite Mal hat er ihn dann in der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte hat ja eigentlich mit dem Leben Jesu nichts mehr zu tun. Also das gerade jetzt so im ersten Kapitel ist dann nochmal der auferstandene Jesus, der mit seinen Jüngern redet. Aber mehr ist dann ja eigentlich von Jesus in körperlicher Gestalt nicht mehr da. Und die Apostelgeschichte ist ja eigentlich das Buch, wo es dann darum geht, wie die Jünger weitergemacht haben damit, wie die erste Gemeinde gegründet worden ist und dann andere Gemeinden noch entstanden sind, wie die Botschaft sich ausgebreitet hat, was die Jünger erlebt haben mit diesem Heiligen Geist, von dem Jesus geredet hat. Und eigentlich geht es ja darum und nicht mehr so sehr um das, was Jesus so selber auf dieser Erde getan hat. Und trotzdem fängt dieses Buch, das über die Gemeinde handelt, an damit, dass Jesus sagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, Samaria und bis ans Ende der Welt. Also genau das, womit Lukas aufgehört hat, ihr kriegt die Kraft des Heiligen Geistes und wenn die da ist, dann geht los und predigt das Evangelium. Und was das heißt für mich ganz eindrücklich, ist, dass die Geschichte der Gemeinde anfängt mit dem Auftrag und mit dem Geist und dass Lukas damit mit so einem literarischen Kunstgriff gezeigt hat, dass der Auftrag nicht damit zu Ende ist, sondern dass der Auftrag damit anfängt und dass eigentlich die Gemeinde auf diesem Auftrag steht und es das ist, wozu die Gemeinde wirklich da ist. Ach, und das fordert mich persönlich echt total heraus. Also ich weiß nicht, wie es euch geht mit solchen Bibelstellen. Also man kann das auch irgendwie immer ganz leicht überlesen und auch die Apostelgeschichte dann nur noch als so ein altes Dokument sehen. Aber mich fordert das total heraus, weil ich mich dann echt fragen muss, ist das, wie wir meistens Gemeinde bauen in Deutschland, ist das wirklich im Sinne Jesu oder leben wir nicht total am Auftrag Jesu vorbei? Und wenn ich ehrlich bin und das an mich rankommen lasse, dann muss ich leider sagen, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass wir Organisationen aufbauen, die sehr menschlich sind, die auch viel Positives haben. Also ich will, weiß Gott nicht sagen, wie das alles, was wir irgendwie machen, da schlecht wäre. aber die ganz oft sich um andere Sachen drehen als diese beiden Dinge, die Jesus uns gegeben hat. Und was Jesus eigentlich gepredigt hat, ist nicht Gemeinde als Organisation, ist nicht Reich Gottes in irgendeiner Organisationsform, ist nicht Kirche oder irgendwie alles Mögliche, was wir daraus machen, sondern das, was Jesus gepredigt hat, ist dieses Reich Gottes. Das, was er selber vorgeführt hat oder vorgelebt hat, das ist das, womit er uns beauftragt hat und was wir weiterhin tun sollen. So wie er rumgelaufen ist und den Menschen das Evangelium gepredigt hat, so sollten wir es auch tun. So wie er irgendwie das Übernatürliche gebraucht hat, um Menschen auf die Botschaft aufmerksam zu machen, so sollten wir das auch tun. Und Jesus hat keine Gemeinden gegründet. Und das heißt jetzt nicht irgendwie, dass ich total gegen Gemeinde bin. Also, weiß Gott, ich bin ja Pastor, also ich hoffe, dass ihr es nicht falsch versteht, ne? Aber es heißt irgendwie, dass er offenbar nicht so sehr sich darum bemüht hat, eine Organisation aufzubauen. Und dass er dann eigentlich auch im ganzen Neuen Testament ganz wenig darüber steht, wie jetzt Kirche funktioniert und wie man Gemeinde aufbaut. Sondern das, was Jesus wirklich am Herzen war, dass Menschen Gott kennenlernen. Und ich glaube, wenn wir Jesus begegnen, dann kann es nicht anders sein, als dass wir die gleiche Retterliebe bei ihm merken, wie es damals der Fall gewesen ist. Und dann kann es doch irgendwie nicht sein, dass, wenn Jesus in unser Leben kommt, dass wir nicht irgendwie diesen Eifer bekommen, mit anderen Menschen über das Evangelium zu reden und dafür zu beten, dass Dinge sich hier verändern und die Welt ein besserer Ort wird, um das ein bisschen kitschig auszudrücken. Aber dann kann es doch nicht anders sein, als dass wir diese Beauftragung, die Jesus der Gemeinde einmal gegeben hat, auch wiederbekommen. Ach, und ich habe jetzt was gelesen, was mich gleichzeitig gefreut und traurig gemacht hat. Und zwar bei Karl Barth, das ist jetzt so mein momentaner Modetheologe, den lese ich ganz gerne. Und der hat gesagt, dass das Wort Kirche vom Lateinischen kommt von Zirkus. Und das, ja, okay, Affenzirkus, ja, ich weiß, haha. Das heißt, wenn man es jetzt wörtlich übersetzt, heißt es im Kreis sitzen. Und er sagt, die Gemeinde ist halt, wo Leute im Kreis um Jesus herumsitzen und sich um Jesus rumversammeln und auf Jesus gucken. Das ist Kirche. Und ich fand das Bild erst total schön, aber dann habe ich es irgendwann mal mir im Geist vorgestellt und dachte so, ja, leider ist es ganz oft so, dass Gemeinde heutzutage ist, wir sitzen alle im Kreis um Jesus rum, im besten Falle, und schauen wir auf Jesus, aber unsere Rücken sind irgendwie der Welt zugewandt. Und wir sehen irgendwie das, was bei uns gut ist, und wir haben so einen Blick, der nach innen gerichtet ist, aber wir haben keine Augen mehr für die Leute, die Jesus eigentlich erreichen will. Und ich glaube, dass es manchmal echt besser wäre, sich umzudrehen und Jesus im Rücken zu haben und mit Jesus im Rücken das zu machen, womit er uns beauftragt hat. Und das ist ein Punkt, wo ich selbst dran arbeite und was ich jetzt im Osten eigentlich in jeder Gemeinde gepredigt habe, in der ich da war und predigen durfte. Und ich hoffe einfach, dass wir eine Zeit kriegen, wo es wieder anders ist und wo wir die Liebe Gottes zur Welt empfinden können und nicht mehr anders können, als über das zu reden, was wir in unserem Leben empfangen haben. Und es ganz normal ist für uns, für andere Menschen zu beten und das Evangelium zu predigen, weil es einfach ein innerer Druck wird, ein ganz positiver innerer Druck, dass wir etwas so Herrliches haben, dass wir nicht mehr anders können, als darüber zu reden. Aber ich möchte es auch nicht davon abhängig machen. Weil das habe ich nämlich auch gemerkt. Wenn du darauf wartest, dass es irgendwann so einen Druck in dir gibt, dass du nicht mehr anders kannst, dann kann es sein, dass du bis an dein Lebensende wartest. Und manchmal ist es nicht dran, auf den Druck zu warten, sondern zu sagen, ich mache es einfach. Weil Jesus das gesagt hat, will ich es einfach umsetzen, egal ob ich das empfinde oder ob ich es nicht empfinde. Und das ist die Botschaft, die ich habe und von der ich glaube, dass ich sie wirklich als wichtigste Botschaft empfinde, dass es das ist, was ich immer Menschen sagen möchte, wenn ich nur eine Chance habe, in ihr Leben reinzureden oder nur eine Möglichkeit habe, einsam in einer Gemeinde zu legen, dass es genau das ist. Reich Gottes ist nicht eine Struktur, sondern Reich Gottes ist Kraft und Liebe. Und es geht darum, die Menschen zu erreichen und zu erretten, die Gott erreichen will. Und wir müssen einfach wir können es uns nicht leisten, mit einer anderen Botschaft zu leben. Also diese paar Jahrzehnte, die wir auf dieser Welt haben, können wir nicht damit verschwenden, über irgendwelche anderen Dinge in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit gelangen zu lassen, wenn Jesus uns mit etwas so Heftigem und Mächtigem beauftragt hat. Amen. Jesus, ich danke dir erstmal nochmal dafür, dass du das aufgeschrieben worden ist, Herr. Aber ich möchte dich auch bitten, Gott, dass du es uns nochmal persönlich sagst. Und Jesus, ich bin echt total davon überzeugt, dass es Matthäus und Markus und die ganzen Leute, die es gehört haben von dir oder die es in der zweiten Generation noch von den Leuten mitgekriegt haben, die es aus erster Hand erfahren haben, dass diese Menschen nicht kalt gelassen hat. Und ich bitte dich, Jesus, dass du mit uns redest, Herr, dass du es uns nochmal ganz frisch sagst, Herr. Dass es nicht etwas ist, was wir in einem alten Buch lesen, sondern dass es etwas ist, was du auf unsere Herzen schreibst, Herr. Gott, ich bete mir, dass du uns in unseren Gebetszeiten erscheinst und mit uns deutlich redest, Herr. Dass du uns deine Prioritäten aufs Herz legst und dass du uns hilfst, einladen zu leben für andere Menschen und dass du uns hilfst, in der Kraft deines Heiligen Geistes voranzugehen und wirklich viele Menschen auf dich aufmerksam zu machen. Wirklich, Gott, ich finde das so traurig, irgendwie, dass ja, eigentlich die meisten Leute um uns herum, ganz egal, wo wir wohnen oder arbeiten, doch die meisten um uns herum dich nicht kennen, aber garantiert einen Gott brauchen. Und so bete ich, Herr, dass du durch uns wirkst und dass wir das rechte Wort zur rechten Zeit haben, dass wir mutig sind und dass dein Evangelium in uns anfängt zu brennen, Herr. In Jesu Namen. Amen.